sind ja gerade dabei, uns die liebevollen Anordnungen von unserem himmlischen Vater anzusehen. Und die sind dazu da, um uns zu beschützen und uns zu segnen. Und wir wollen die ja auswendig lernen, diese 10 Gebote. Also vielleicht können wir die mal gemeinsam durchgehen wieder. Bis wir beim 10. sind, können wir sie. Das war das erste Gebot. Du sollst keine Götter neben mir haben. Siehst du, das ist doch notwendig. Zweite Gebot. Was war das zweite Gebot? Sollst dir kein Götterbild machen. Ne? Dritte Gebot war, du sollst den Namen des Herrn nicht zu nichtigem aussprechen. Das vierte Gebot, was in unserer Beziehung mit Gott, mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat, war, du sollst den Sabbattag heiligen. Fünfte Gebot, jetzt fängt es an mit den Geboten, die mit den Menschen zu tun hat, mit unserer Beziehung mit den Mitmenschen. Fünfte Gebot war, du sollst Vater und Mutter ehren. Und sechste Gebot, du sollst nicht töten. Genau, heute kommen wir zum 7. Gebot, das haben wir im Vers 17. Und du sollst nicht Ehe brechen. Oder Vers 18 sind wir, Entschuldigung. Danke, du sollst nicht Ehe brechen. Kurzes Gebot, das wir uns merken. Ich finde es cool, wie Gott es macht. Wir können uns lange Vorschriften oft nicht merken. Aber manchmal muss Gott so, wie wir Schilder anbringen, wo dann draufsteht, Vorsicht, Starkstromleitung. Oder Vorsicht, Gefahr. So gibt Gott uns ganz kurze Gebote. Und er sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Als Gott die Welt erschaffen hat und dann auch den ersten Menschen, den Adam erschaffen hat, hat Gott gesagt, bei allem und es war gut. Alles war gut, nur dann hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und deswegen hat er ihm die Frau geschaffen. Als eine Hilfe, als eine Ergänzung, als eine Vervollkommnung. Und Gottes Plan für die Ehe ist ein Plan gegen Einsamkeit eigentlich. Ehe ist viel mehr, aber im Grundlegenden ist es ein Bund für Gemeinschaft, für Kameradschaft, für Zweisamkeit, ein Bund fürs Leben. Und im 1. Mose 2, im Vers 24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Also ein Mensch wird all seine anderen Beziehungen, all diese Primärbeziehungen, wenn wir sie so nennen wollen, verlassen, der alle anderen Menschen hinten anstellt und sich an eine Frau bindet. Oder wenn es eine Frau ist, sich an einen Mann bindet fürs Leben, für eine exklusive, intime Beziehung, wie er oder sie mit sonst niemanden hat in dieser Welt. Und dieses Wort anhängen, er wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, das ist schon ein sehr starkes Wort. Anhängen, das heißt schon, dass da sehr starke Bande geknüpft werden. Und sie werden zu einem Fleisch, sagt uns die Bibel. Und ja, das spricht von der sexuellen Beziehung, aber es geht um mehr. Sie werden zu einer Einheit, nämlich geistlich und seelisch werden sie zu einer Einheit. So sehr, dass Paulus es im Neuen Testament mit einem Leib vergleicht. Er sagt, der Mann, kaufe ich auch einen Deutschbuch, hat mich viel gehelft. Nicht, dass man der Mann ist das Haupt der Frau, heißt es dort. Gott vergleicht die Beziehung zwischen Mann und Frau mit einem Leib, genauso wie er sagt, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Mit unserer Einheit, die wir mit ihm haben. Sie werden so eins. Das ist wie wenn man zwei Gläser Wasser vermischt. Zwei Gläser Wasser. Eines hat eine gelbe Farbe drin, das andere hat eine blaue Farbe drin. Du leerst die beiden zusammen und was entsteht? Grün. Eine neue Farbe, eine neue Einheit. Und das heißt, es ist nicht mehr der eine aus dem anderen zu trennen. Du kannst, wenn du von diesem zusammengeleerten Wasser das wieder zurückleerst in die ursprünglichen zwei Becher, du hast nicht mehr gelb und blau, sondern du hast nur mehr grün. Und deswegen, wenn du das Wasser zurückleerst in die beiden Becher, ist in jedem Becher auch ein Stück von dem anderen dabei, von dem anders gefärbten Wasser, was es ursprünglich war. Und das ist dieses Bild. Auf diese Art und Weise verschmelzen ein Mann und eine Frau in der Ehe. Nicht nur körperlich, sondern seelisch, geistlich. Und sie werden nie mehr dieselben. Deswegen ist es so zerstörerisch und so schmerzlich, wenn dieses Band, diese seelische und geistliche Einheit gebrochen wird durch Ehebruch oder Scheidung. Weil es ist nicht nur eine äußere Sache, nicht nur eine physische Sache, sondern es betrifft den ganzen Menschen. Der ganze Mensch wird hier emotional und geistlich zerrissen und zerfleischt und tut sich Gewalt an. Und selbst wenn zwei Menschen getrennte Wege gehen, ist noch immer ein Teil von dem Partner in dem Leben von den anderen mit dabei. Du wirst nie wieder dasselbe werden, wie der du warst oder die du warst, bevor du geheiratet hast. Mann und Frau in der Ehe bilden eine Einheit, die über körperlich oder auch psychologisch erklärbare Einheit hinausgeht. Da passiert was ganz Tiefes, was Geistliches, was Seelisches. Und deswegen, wenn eine dritte Person in diese Einheit eindringt, sei es nur auf der Ebene der Gedanken oder der Fantasien, auf der emotionalen Ebene oder im schlimmsten Fall auch auf dieser physischen, sexuellen Ebene, die anderen Ebenen ja alle mit einschließt, deswegen ist es so zutiefst zerstörend. Es ist ein Fremdkörper. Es ist wie wenn du einen Speer nimmst und ein Leib damit durchbohrst. Es ist ein Fremdkörper. Es ist was Gewalttätiges, da passiert was. Und deswegen ist Ehebruch so eine zerstörerische und so eine verletzende Sache. Furchtbare Sache. Und deswegen will der Herr uns davor beschützen. Erinnert euch, Gott sagt uns diese Dinge, diese Gebote, weil er es gut mit uns meint und weil er uns beschützen möchte. Ehebruch ist auch eine große Lüge. Eine Affäre hält nicht das, was sie verspricht. Die meisten Menschen, die eine außereheliche Affäre haben, die bleiben nicht mit dem zusammen, mit dem sie die Affäre haben. Ich habe gelesen, nur 10%. Nur 10% heiraten dann irgendwann mal diesen Partner oder diesen Liebhaber, mit dem sie Ehebruch begangen haben. Und 60% von diesen Ehen werden dann wieder geschieden. Was sagt uns das? Ist eine Lüge. Verspricht nicht das oder hält nicht das, was sie verspricht. Der Feind verblendet Menschen. Und sie haben völlig unrealistische Erwartungen, ein völlig unrealistisches Bild von diesem Liebhaber. Das ist nicht die Realität. Das Einzige, was Ehebruch bringt, ist Enttäuschung und Unzufriedenheit und Depression. Und zieht einen weiten Kreis von Zerstörung mit sich. Zerstörung von den Menschen selbst, seelische, geistliche Verwundungen, von der Ehebeziehung, Störung der Familie. Es zieht seine Kreise. Und es ist wichtig, dass wir auch daran denken, dass Ehebruch erst nicht dann beginnt, wenn zwei Menschen, die nicht miteinander verheiratet sind, miteinander schlafen. Nee, das fängt schon früher an. Jesus sagt uns im Kapitel 5, im Matthäus-Evangelium, im Vers 28, er sagt, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also was immer ich in dieser Einheit mit dem Partner eindringen lasse, ob das jetzt Fantasien sind über eine andere Person oder Pornografie oder meine Emotionen auf jemand anderen richten, eine andere Person des anderen Geschlechts, nicht mein Mann oder meine Frau ist, ist schon der Beginn von Ehebruch. Und wir können es auch weiter anwenden für die Unverheirateten. Mein Verhalten als Single hat Auswirkungen auf meine zukünftige Ehe. Wenn ich jetzt sündige als Single, indem ich Unzucht begehe, das heißt vorehelicher Sex mit irgendjemandem oder Pornografie oder diese anderen Dinge, dann kann ich meine zukünftige Ehe damit belasten und versauen. Und das ist eine Tatsache. Ich kann dieses zukünftige Band, was ich mal haben werde, kann ich schwächen. Menschen, die vorehelichen Sex haben, haben eine 60-70% höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine spätere Ehe geschieden wird. Sind noch weniger zufrieden mit der Ehebeziehung und auch mit dem Sexualleben in der Ehe. 80 Personen heiraten nicht die Person, mit dem sie die erste Beziehung haben, in dieser Art und Weise. Und das sind Fakten. Das sind Fakten, die belegt sind durch viele Studien. Die Welt kommt drauf, dass das stimmt, was Gott sagt. dass es Sinn macht. Aber die Welt versteht es nicht. Die Welt schaut es an, was Gott uns sagt in der Bibel, schaut uns Christen an und sagt, was ist mit euch los? Ihr Christen, ihr seid so Brüder. Was ist schon dabei? Das ist doch normal. Man muss seine Triebe ausleben, oder? Ich meine, mein Hund, der tut es mit jeder Hündin, die immer über den Weg rennt. Ist doch normal. Manche würden sagen, ist doch menschlich. Ja, genau das ist der Punkt. Es gibt einen Unterschied. Die Welt versteht es nicht. Die Welt glaubt, wir Menschen sind nur aufgewachsene Viecher. Oder sind im Prinzip nur Tiere, die höher entwickelt sind durch Evolution oder sonst irgendwas. Aber es stimmt nicht. Gott sagt uns in der Bibel ganz klar, dass es einen Unterschied gibt. Wir Menschen sind eben nicht nur Tiere. Du bist mehr als dein Hund. Du hast einen Geist, du hast eine Seele. Die Bibel spricht davon, dass wir geschaffen wurden im Ebenbild Gottes. Dass Gott uns seinem Odem, seinen Lebensatem eingehaucht hat. Und dann heißt es weiter, der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, als es passiert ist. Also es gibt einen Unterschied. Wir haben einen Geist, wir haben eine Seele und Sex involviert den ganzen Menschen. Es ist nicht nur irgendwas Physisches, was man wieder abstreifen kann und ab zur Nächsten oder zum Nächsten. Nee, da passiert was. Ist auch ein geistlicher Akt, ein seelischer Akt. Und es involviert uns, unseren ganzen Menschen, unseren Leib, unsere Emotionen, Willen, Hingabe, Gedanken, unser Herz. Und wenn Sex außerhalb der Ehe, das heißt Unzucht, wenn es vor der Ehe ist oder Ehebruch, wenn es praktiziert wird, dann zerstörst du dich. Und natürlich auch die andere Person. Nämlich geistlich und seelisch wirst du sie zerstören und verletzen. Es ist kein großes Geheimnis. Man schaut dir Menschen an, die die in Promiskuität leben, das heißt, die Partner wechseln. Schaut euch diese Menschen an. Oder Leute, die eine Affäre oder eine Scheidung durchmachen. Menschen, die in wilder Ehe ohne Trauschein zusammenleben. Ist deren Leben heil? Ich habe noch niemanden gesehen. Und das ist der Punkt, unser Schöpfer weiß das. Unser Schöpfer weiß, dass nur in diesem geschützten Raum von Hingabe und Treue in der Ehe Sexualität und es gut ist. Und wirklich erfüllend und bereichernd ist für uns. Und er weiß, dass nur in der Ehe diese vollkommene Einheit und diese Hingabe das Ganze möglich ist. Und dass man nur in der Ehe wirklich das Maximum von dem erleben kann, was Gott gemeint hat, als er den Menschen geschaffen hat, als geschlechtliches Wesen. Gott ist nicht brüde, Gott hat Sex geschaffen. Und er hat einen guten Plan damit. Aber nur in der Ehe, in diesem Rahmen können wir wirklich erfahren, was man potenziell erfahren kann. Weil nur da wirklich diese Einheit möglich ist. Nicht nur leiblich, sondern diese Seelen, die ineinander verschmelzen und die eins werden und wo was gebaut wird. Und nur da ist es bereichernd und wirklich erfüllend. In der Ehe baut Sex Einheit auf. Emotional und geistlich und seelisch werden diese Beziehungsbande gestärkt. Aber Sex außerhalb der Ehe, da findet diese Vereinigung, dieses Aufbauen nicht statt. Da findet das Gegenteil statt. Seele wird abgebaut. Du wirst geschwächt. Indem du Ehebruch begehst oder das vorwegnimmst, vor der Ehe machst du es kaputt. Und zerstörst eigentlich schrittweise deine Seele. Da geht was kaputt in dir. Na, Unzucht und Ehebruch ist eigentlich sexuelle Habsucht und damit natürlich auch Götzendienst. Mensch, der außerhalb der Ehe Sex haben will, ist Sex eigentlich ein selbstsüchtiger Akt. Aus Habsucht, aus Eigennutz, zur Selbstbefriedigung. Nicht auf die andere Person ausgerichtet, sondern auf sich selbst. Denk dran, wenn gerade die jungen Leute, wenn immer wer sagt, ich will Liebe mit dir machen, der nicht verheiratet ist, der nicht diese Hingabe machen will, sagt eigentlich, ich will Lust mit dir machen. Oder ich will mich an dir selbst befriedigen, ich will dich gebrauchen, um meine Lust zu befriedigen. Will dich ausnutzen, um was von dir zu nehmen. Ich bestehle dich eigentlich. Ob das jetzt rein physisch ist oder auch emotional ist. Deswegen, jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe ist Habsucht und ist selbstsüchtig und ist nehmen. Und du zerstörst nicht nur dich selbst, sondern auch die andere Person, die du angeblich liebst. Das zeigt uns schon, dass es eben nicht Liebe ist, sondern was anderes ist. Jedes Mal, wenn Sex außerhalb der Ehe passiert, ist es wie wenn du in die andere Person reingreifst und ein Stück von der Seele herausreißt, ein Stück von dem Innersten. Und da bleibt eine tiefe Narbe zurück. Und du nimmst der Person was weg, was sie verliert, beraubst sie und zerstörst sie. Wer immer das ist, dein Freund, deine Freundin, deine Geliebte, was so nennen will, mit wem immer du Unzucht treibst oder Ehebruch treibst, den du angeblich liebst. Und dasselbe passiert natürlich mit dir. Auch ein Teil von dir geht verloren und wird geschwächt. Es ist wie wenn man eine Zwiebel abschält. Es ist so Lage für Lage. Jedes Mal wird die innere Person ärmer und zerstört. Und du zerstörst das Potenzial für eine glückliche Ehe. Du hast dich selber beraubt, du wirst selbst eine ärmere Persönlichkeit und du belastest deine Ehebeziehung. Ich meine, wenn du verheiratet bist, ist es ganz klar, aber auch deine zukünftige Ehebeziehung, würde ich sagen, für die, die noch nicht verheiratet sind. Ich meine, selbst wenn dein Partner dir vergibt, dauert oft Jahre, bis dieser Ehebruch wiederhergestellt ist, bis er wieder geheilt ist. Und es ist es nicht wert. Es ist nicht wert. 80% der Leute, die eine Affäre hatten, berichten, dass sie diese fremde Person mit in die Ehe genommen haben. Selbst wenn Vergebung stattgefunden hat und die zusammengeblieben sind. Es hat diese Einheit, diese Ehebeziehung vergiftet. In dieses grüne Glas Wasser ist noch eine dritte Farbe dazugekommen, sagen wir schwarz. Hat versaut, hat vergiftet. Josh McDowell in seinem Buch The Myth of Sex Education, da geht es um Sexualerziehung. Aber in diesem Buch berichtet er von einem 32-jährigen Mann, der während seiner späten Schulzeit und Uni-Jahren also sehr wildes Leben gelebt hat und sehr viele verschiedene Frauen hatte und da rumgespielt hat und er hat ihm sein Herz ausgeschüttet und hat geweint dabei. Und er hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau. Niemand auf der Welt ist so schön und so einfühlsam wie sie. Aber in diesen 8 Jahren der Ehe waren wir nie allein im Bett. Und er berichtet, wie seit der Hochzeitsnacht immer wieder diese Gedanken, diese Erinnerungen an vergangene Beziehungen, diese Vergleiche hochkommen. Und er sagt, ich kann nicht einmal Sex mit meiner Frau haben, ohne dass ich an eine andere Frau denken muss. Und das zerstört die Intimität in unserer Ehe. Ist zerstörerisch. Deswegen sagt Gott uns, tut es nicht. Er ist ein liebender Vater, der uns beschützen will. Gott will das nicht. Er will, dass du frei bist. Dass du es genießen kannst, was er für dich hat. Deswegen sagt er uns Unverheirateten, wartet bis zur Ehe. Und kämpft darum. Kämpft um diese Reinheit. Es ist es wert, es zahlt sich aus. Und er wird den Verheirateten sagen, hey, selbst wenn du Probleme in deiner Ehe hast, Ehebruch ist nicht die Lösung dafür. Affäre heilt nichts, es zerstört nur mehr. Es macht nur kaputt, es ist nicht wert. Gott hat uns geschaffen für einen Mann, wenn du eine Frau bist, oder wenn du ein Mann bist, für eine Frau, fürs Leben. Nicht für mehrere Partner. Unsere Fähigkeit, uns zu binden und diese Einheit zu bauen, diese starke Beziehungsbahn zu bauen, ist wie so ein Tesafilm. So ein Tesafilm ist nicht dafür gemacht, für den wiederholten Gebrauch. Sondern die stärkste Beziehung, die stärkste Bindung findet statt beim ersten Mal, wenn du es wo anklebst. Aber wenn du es runterreißt und an eine andere Oberfläche klebst, dann wird es weniger halten. Und wenn du das öfter machst und immer wieder runterreißt, wird irgendwann der Punkt kommen, wo es gar nicht mehr kleben bleibt. Wo es diese Bindungsfähigkeit, sage ich jetzt mal, zerstört ist. Und genauso ist es mit uns. Mit unserem Herz, mit unserer Seele, mit unserer Bindungsfähigkeit. Deswegen sagt der Herr uns, heb dich auf für den Ehepartner. Und wenn du verheiratet bist, bleib kleben. Such keinen anderen. Bleib kleben. Na, Herr Kleber. Also Gottes Gebot auch in diesem Bereich ist dazu da, um uns zu beschützen. Das ist Gottes Herz, wenn er uns das sagt. Will uns beschützen, will unser Bestes. Hört auf den Salomo. Salomo, dieser König, der 1000 Frauen gehabt hat. Und das waren 1000 Models. Das waren die heißesten Bräute, die auf der Welt rumgelaufen sind. Und er hat gedacht, ja Mann, das wird mich befriedigen. Oder das ist es, wo der Segen drin liegt. Oder wo Erfüllung drin liegt. Aber hört, was er zu sagen hat. Schlagt mit mir gemeinsam auf die Sprüche. Fangen an im Kapitel 6. Spricht hier zu seinem Sohn. So, Gespräch Vater-Sohn. Das ist interessant, wenn wir die Sprüche lesen, der Salomo spricht sehr viel über Sex eigentlich, über Ehebruch, über die Sache. Warum? Weil ich glaube, weil er sich selbst verbrannt hat. Spricht hier aus seiner eigenen Erfahrung, gerade seinem Sohn. Fangen wir an im Vers 23 im Kapitel 6. Sagt, denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisheit ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen und Zucht, dich zu bewahren vor der Frau des Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit. Lasse dich nicht mit ihren Wimpern fangen, sind vielleicht eh falsch. Denn der Preis für eine Hure geht bis zu einem Brot, doch die Frau eines Mannes macht Jagd auf dein kostbares Leben. Wird dich zerstören. Vers 27, kann man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, ohne dass einem die Kleider verbrennen? Oder kann jemand wohl schreiten auf glühenden Kohlen, ohne dass er sich die Füße versenkt? So geht es auch dem, der hinausgeht zur Frau seines Nächsten. Keiner bleibt ungestraft, der sie berührt. Verbrennst dich, sagt Salomo seinen Sohn. Bleib fern. Lesen wir den Vers 32, er sagt, wer Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selbst vernichten will, der mag das tun. Klage und Schande findet er, und seine Schmach wird nicht mehr gelöscht. Was man auch liest, mit wem er auch spricht, jeder, der so eine Erfahrung gemacht hat, sagt, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Ich wünschte, es wäre nicht passiert. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ah, ich bin so froh, dass ich Unzucht getrieben habe, bevor ich verheiratet war. Oder ich bin so froh, dass ich diese Affäre hatte. Du wirst keinen finden. Jeder wird sagen euch, ich wünscht, ich würde alles geben, um das rückgängig machen zu können. Für manche ist es zu spät. Vielleicht ist es für dich zu spät. Aber es ist nicht zu spät, es deinen Kindern weiter zu sagen. Oder gerade den Jugendlichen. So wichtig, dass wir Gottes Herz verstehen in dieser Sache. Die Welt versteht das nicht. Schaust fern, das wird als dieser physische Akt gezeigt. Ja, du redest 2 Minuten, hupst ins Bett, hey, klasse Erfahrung und dann geht's weiter und ist nichts passiert. Alles wie vorher. Das ist eine Lüge. Das ist nicht die Realität. Blättert nach vor, ein Kapitel nach vorne, Kapitel 5. Auch da spricht der Salomo zu seinem Sohn über das Thema Nummer 1. Vers 1. Er sagt, mein Sohn, horche auf meine Weise, zu meiner Einsicht, neige dein Ohr. Das ist nur eine poetische Art zu sagen, Bur, hör mal gut zu. Sagt, Vers 2, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Meermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ja, wie jede Sünde sind auch diese Sünden erstmal faszinierend und anziehend. Ja, sonst wäre es keine Versuchung, sonst würden wir nicht reinfallen. Anfangs ist es wie Honig, und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber dann sagt er weiter, zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod und auf den Scheol halten ihre Schritte zu. Damit du auf dem Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst und unstehst in ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah. Sonst gibst du anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen. Sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen und an deinen mühsam Erworbenen in eines Ausländers Haus. Und du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden. Und du sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht und wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte.
Das Ende davon ist Hölle, sagt er hier.
Hölle, Zerstörung im Leben, Scham.
Wenn es ganz blöd kommt, vielleicht sogar Krankheit, AIDS, solche Dinge. Und die Ermahnung ist, er sagt, bleib fern. Bleib sogar fern ihrem Haus. Geh nicht mal in die Nähe. Sagt er, wenn du verheiratet bist und dich hingezogen fühlst, wenn dich angezogen fühlst von einem anderen, der nicht dein Ehepartner ist oder einer anderen, oder wenn du unverheiratet bist und dich angezogen fühlst von jemandem, der verheiratet ist, dann ist das Gottes Rat. Halt dich fern. Geh nicht mal in die Nähe. Ja, zum Beispiel, du bringst dein Kind in den Kindergarten und da ist irgendein anderer Vater, der auch sein Kind bringt und der ist immer so nett und so sympathisch. Und irgendwo bemerkst du selbst bei dir, dass du anfängst, seine Nähe zu suchen. Pass auf. Oder, Mann, du arbeitest mit deiner Sekretärin zusammen. Und ihr versteht euch gut. Oder eine Kundin. Du fühlst dich irgendwo hingezogen. Vorsicht. Was sagt Salomo? Sein Rat ist, geht nicht mal in die Nähe ihres Hauses. Geht nicht mal in die Nähe. Jesus sagt in Matthäus 25, er sagt, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und dann sagt er weiter, wie man umgehen soll. Er sagt, wenn aber dein rechtes Auge dir anders zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir anders zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und interessanterweise spricht er dann gleich danach über Scheidung. Ich glaube nicht, dass es zufällig ist. Was sagt Jesus? Nicht, dass wir uns verstümmeln sollen, wörtlich, Augen ausreißen, Hände abschneiden. Hey, selbst wenn ich keine Augen habe und keine Hände, kann ich die perversesten Gedanken haben. Das ist nicht, wovon er hier spricht. Aber wovon er hier spricht ist, geh radikal damit um. Kompromisslos. Schneid's ab. Brich diese Beziehung ab. Geh nicht mal in die Nähe des Hauses, sagt der Salomo. Schon beim kleinsten Anzeichen. Schneid's ab. Es fängt so harmlos an. So unschuldig. Und ich weiß es, ich kann es aus eigener Erfahrung berichten. Ich war vor Jahren mal so eine Situation, wo ich fast in Ehebruch reingefallen wäre. War ein Ehepaar in meinem Alter und wir waren gute Freunde, haben uns gut verstanden. Besonders mit ihr, da hat es irgendwie so geklickt, die Persönlichkeiten. Wir haben uns einfach gut verstanden, viel miteinander unternommen. Und ich habe nicht mitgekriegt, dass die Ehe von den beiden schlecht ist. Dass es gar nicht gut geht. Und wir waren sehr naiv, sehr verblendet und haben lange Zeit gar nicht mitgekriegt, was da irgendwie so emotional wirklich abgeht zwischen uns. Und viel zu viel Nähe zugelassen, viel zu tiefe Gespräche geführt. Und ich muss sagen, wir haben Ehebruch begangen, emotional und Gedanken. Gott sei Dank, der Herr war gnädig, dass er uns beschützt hat, dass nicht wirklich physisch, dass wir da reingefallen sind. Es war Gottes Gnade, aber es hat sehr viel Leid in das Leben von uns allen gebracht. Wir mussten natürlich alle Beziehungen, allen Kontakt abbrechen. Aber Gott sagt hier ganz klar, seid vorsichtig. Es fängt sehr unschuldig an. Und wir haben das beide nicht gewollt. Wir haben beide gedacht, ah, uns wird sowas nie passieren. Ich habe immer runtergeschaut auf Leute, die Ehebruch begangen haben. Ich habe gedacht, ah, mir wird sowas nie passieren. Wir haben es wirklich geglaubt. Aber wir haben am Sonntag gelernt in Römer 6. Was haben wir gelernt? In unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Nichts. Auf gut Deutsch, wir sind zu allem fähig, jeder einzelne von uns. In unserem Fleisch ist alles angelegt. Schau nie auf irgendwem anderen uns runter und sag, mir würde es nie passieren. Wirklich. Wir sind zu allem fähig. Und es fängt aber mit so harmlosen Gedanken an, darüber wollte ich eigentlich reden. So harmlosen Gedanken, wo ich mal gedacht habe, oh Mann, ich hätte mal gern so eine Frau so wie sie. So ganz unschuldig, ohne irgendwas weiter zu denken. Und das sind die ersten Anzeichen. Wenn du merkst, dass sowas abgeht, sofort Abstand nehmen. Und selbst auf die Gefahr hin, dass es kalt erscheint. Oder sagen, du bist herzlos. Nee, Jesus sagt, schneid's ab. Wirf es weg. Bevor es dich weiter reinzieht in diese Sache. Wir müssen weise sein. Auch die Unverheirateten. Hey, wenn du einen Freund hast, sei weise. Oder eine Freundin. Bleib nicht nachts oder abends spät allein mit ihm oder ihr im Zimmer. Vielleicht mit geschlossener Tür. Fahr nicht allein auf Urlaub. Ich höre immer wieder, dass auch Christen das machen. Hey, wir waren gemeinsam zelten. Das ist eine wirklich gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich stark genug wäre. Ich würde mir das nicht trauen. Wir müssen schlicht und einfach weise sein. Ganz, ganz praktisch. Die Bibel sagt uns, flieh vor Versuchungen. Alle müssen weise sein. Flieh, schneid die Dinge ab. Pornografie ist so eine Sache. Oder für die Frauen sind es vielleicht mehr die Liebesromane und die Seifenopern. Ist emotionale Pornografie. Das Einzige, wozu das Zeug gut ist, ist, dass der Feind uns unzufrieden machen will mit unserem Partner oder mit unserem zukünftigen Partner. Deswegen ist es so weit verbreitet, glaube ich. Ist von Satan gesteuert. Schaust du diese Bilder an und du fängst an zu vergleichen. Oder siehst diese Person da in der Serie und oh Mann, der ist so einfühlsam und der ist so nett und kommt die Gedanke, ach, ich wünschte, dass mein Mann so wäre wie er. So Blödsinn. Denk mal nach, ist eine Show, das ist ein Schauspieler. Glaubst du wirklich, der ist so? Aber das ist das Ganze mit Pornografie, mit diesen Sachen, macht uns unzufrieden mit unserem Ehepartner, mit unserem zukünftigen Ehepartner. Wir müssen die Dinge abschneiden, müssen radikal umgehen damit, sollen nicht spielen damit. Und wenn es eine Versuchung ist, dann weiß nicht, schneid die Maus am Computer ab oder stell den Fernseher in den Keller, was immer notwendig ist. Vermeid alles, was sich in die Beziehung, in deine Beziehung mit deinem Partner oder in deinen zukünftigen Partner reindrängen könnte, was diese Einheit, dieses Beziehungsband schwächen könnte. Darum geht's. Ich möchte ein paar Gefahren besprechen. Eine Gefahr ist, wenn du denkst, na, mir kann sowas nie passieren. Habe ich schon besprochen. Das ist der erste Schritt zum Fall. Na, gestern standen wir noch vor dem Abgrund, heute sind wir schon einen bedeutenden Schritt weiter. Mir kann es nie passieren, das ist so ein bedeutender Schritt. Im 1. Korinther 10, in Vers 12 sagt der Herr, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Dürfen alle nie unvorsichtig werden. Andere Gefahrenquelle ist Seelsorgegespräche. Einfach diese tiefen, persönlichen Gespräche mit einer Person des anderen Geschlechts. Das ist nicht weise, wenn immer wir unser Herz teilen und diese Dinge investieren in eine andere Person. Ich halte es am weisesten, wenn Frauen die Frauen beseelsorgen und die Männer beseelsorgen. Und hey, wenn es notwendig ist, ich schaue immer, dass ich eine Frau dabei habe. Christa oder irgendjemand anderen. Ich schaue auch immer, weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, auch hier heroben. Ich schaue immer, dass ich nie allein hier heroben bleibe mit irgendeiner Frau. Wenn das wer irgendwer Pläne hat. Unter uns nicht, glaube ich nicht. Aber der Feind ist, schläft nicht. Der Feind schläft nicht. Wir müssen vorsichtig sein mit diesen Dingen. Andere Dinge, wo wir einfach vorsichtig sein müssen, kann man nicht immer vermeiden, aber wenn du arbeitest mit einer Person des anderen Geschlechts zusammen, so zu zweit, so in Teamarbeit, auf der Arbeit, kann man nicht immer vermeiden. Aber die Realität ist, ein Drittel der Affären beginnen im Büro. Das ist einfach so. Also wieder vorsichtig sein. Nicht Überstunden zu zweit machen, wo ihr alleine im Büro seid. Nicht die Tür schließen. Einfach weise damit umgehen. Anderes, was wir wissen, ist, dass außereheliche Affären gerade oft unter Freunden passieren. Das ist eine Tatsache. War es auch bei mir. Es ist unter Freunden. Passiert sehr oft, wenn zwei Ehepaare gut befreundet sind. Die tun alles miteinander, sind die besten Freunde. Na, da wird automatisch diese engen Beziehungen gebaut. Und man weiß, statistisch gesehen, einfach wenn man ein drittes Ehepaar dazu nimmt, ist die Gefahr fast null. Ist diese Versuchung weg. Typischer Fall ist es, dass das beste Freunde, zwei Ehepaare sind die besten Freunde und dann irgendwann kriegt das eine Probleme. Und sie kann so gut mit ihm reden, vom anderen Ehepaar. Und weil sie ja gute Freunde sind, fängt sie an, ihr Herz mitzuteilen und er hört ihr zu und er ist so verständlich und dann führt eines zum anderen. Also vorsichtig sein. Wir müssen auch vorsichtig sein mit den Schwächen anderer. Na, wenn uns das bewusst ist, dass ein befreundetes Ehepaar Probleme hat, dann müssen wir bewusst sein auf diese Dinge. Und Menschen schwach sind. In diesen Situationen. Also, einfach beobachten. Wenn sich eine Frau einsam fühlt, hey, dann will, natürlich will sie verstanden werden, natürlich will sie sich mitteilen, seine tut er dieses Bedürfnis füllt. Wenn ein Mann einsam ist, hey, seine du, die ihm halb bekleidet über den Weg rennt, irgendwie schöne Augen macht. Also, natürlich sollte man sich nie alleine treffen in so Situationen, das ist fast immer tödlich. Was man vermeiden will, ist, dass man ein zweites emotionales Band aufbaut, neben dieser einen Beziehung, die der Herr geschenkt hat, neben der Ehe. Das heißt, dass wir Gedanken oder Emotionen oder auch Zeit in irgendeinen Angehörigen des anderen Geschlechts investieren, was über das Normale hinausgeht. Weil wir wollen auch nicht komisch sein. Darüber rede ich nicht. Ihr wisst schon, denke ich, worüber ich rede. Was über das Normale hinausgeht, wo so ein besonderes Band, so ein besonderer Draht entwickelt wird. Er ist meine besondere Freundin. Wir sind ja nur Freunde, aber... Oder mein besonderer Freund, dem der Ehebeziehung. Ich glaube nicht, dass es weise ist. Ich glaube nicht, dass es geht. Beste Schutz ist natürlich, eine starke, eine intime Beziehung mit dem Partner zu bauen. Das ist der beste Schutz. Investiere in deine Frau oder in deinen Mann. Befriedigst du seine oder ihre emotionalen Bedürfnisse. Willard Harley in seinem Buch Meine Wünsche, Deine Wünsche, wir haben das unten im Bücherregal auch stehen. Dann nennt er so die drei Grundbedürfnisse, emotionalen Grundbedürfnisse von Mann und Frau. Und er sagt, für die Frau, Nummer 1 ist Zuneigung und Zärtlichkeit. Nummer 2 ist, das sucht einen Gesprächspartner. Dritte ist Ehrlichkeit und Offenheit. Vierte ist finanzielle Sicherheit. Und das fünfte ist Hingabe an die Familie. Und die fünf wichtigsten Bedürfnisse von ihm sind erstens sexuelle Erfüllung. Zweitens einen Kameraden zu haben in der Freizeit. Eine attraktive Frau. Unterstützung im Haushalt. Und Bewunderung. Da kann man drüber streiten. Männer sind komisch, Männer sind eitel. Das ist, was er herausgefunden hat, dieser Eheberater. Und ich sage dir diese Dinge nicht als Ausrede. Dass ihr jetzt die Dinge nehmt als Ausrede und sagt, na, ich muss mich ja nach meinem anderen umschauen, weil mein Mann oder meine Frau befriedigt ja meine Bedürfnisse nicht. Nee, die Frage ist, befriedigst du die emotionalen Bedürfnisse deines Partners? Erfüllst du sie? Und nicht nur die emotionalen Bedürfnisse, die geistlichen Bedürfnisse. Wie ist es mit eurer geistlichen Einheit? Betet ihr gemeinsam als Ehepaar? Baut ihr eine feste Beziehung? Das ist die beste Vorsorge,
Na, wenn die Bedürfnisse daheim befriedigt werden, dann warum woanders hingehen? Ist nur einleuchtend. Ist wichtig. Also baue ein starkes Band mit deinem Partner. Genieß diese Beziehung, die Gott dir geschenkt hat. Geistlich, emotional, intellektuell, dass ihr redet. Auch sexuell, körperlich. Baue dann ein festes Band. Lies mal weiter im Vers 15 hier. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Ihr könnt euch schon vorstellen, wovon er hier spricht. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Dir allein soll sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Erfreu dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gänse. Sagt ein Freund zum anderen, sie hat Beine wie ein Reh. Sagt der andere, so schlank? Nein, so behaart. Entschuldigung, ist mir gerade so eingefallen. Ich glaube nicht, dass er davon spricht, wenn er von der anmütigen Gemse spricht. Vers 19. Jetzt wird weniger jugendfrei. Es ist eh keiner unter 18 hier. Ne? Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Na, wovon er hier spricht, ist Ekstase. Ich habe gesagt, Gott ist ein Brüder. Spricht hier von Ekstase, von der Wunderbaren, was Gott in der Ehe schenken will. Und er sagt, warum sollst du dir das versauen? Mit einer anderen. Oder für die Frau wird genauso gelten, umgekehrt mit einem anderen. Vers 21, denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege. Und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Augen des Herrn liegt auf jedem Weg. Na, wenn ein Freund dich nach Hause bringt und sagt, hey Baby, wir sind alleine, kannst du sagen, nee, wir sind nicht allein. Gott ist da. Das ist ein guter Schutz, sich das bewusst zu halten. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht, und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Es ist nicht so sehr, dass Gott uns straft. Ah, oh, das ist ein Ehebrecher, boah, den haue ich gerne aufs Dach. Es ist gar nicht so sehr. Das heißt, es sind die eigenen Sünden. Konsequenz deiner eigenen Sünde, die ganze Zerstörung, diese emotionale, geistliche Zerrissenheit, dieses ganze Leid, was es in die Familie bringt. Ja, dass Gottes Strafe ist, ist einfach Konsequenz vom eigenen Handeln, eigene Sünde. Wir wollen nicht solche Narren sein. Wir wollen hören auf Gottes Wort. Gott meint es gut mit uns, wenn er uns diese Dinge sagt. Ja, aber was, wenn ich schon gefallen bin? Entweder Unzucht oder Ehebruch oder Pornografie oder emotional, was immer. Was, wenn wer sagt, hey, ich wünschte, ich hätte das früher gehört. Ist ja schön, dass du es jetzt sagst, aber... Das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Heißt im 1. Johannesbrief. Wenn du Christ bist, wenn du das für dich persönlich in Anspruch genommen hast, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dann hat er bezahlt. Auch für diese Schuld, für diese Sünde. Jesus hat am Kreuz bezahlt für all unsere Sünden. Und wir haben Vergebung. Und er wird zu dir sagen, was er der Ehebrecherin gesagt hat. Nämlich, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr.